Ja, liebe Geschwister, ich werde heute zum ersten Mal an eine Predigt wieder anknüpfen, die ich vor ein paar Wochen gehalten habe. So Gott will, kann es sein, dass sich da auch eine dritte oder eine vierte Predigt anschließt. Wir befinden uns im Buch Maleachi 1. Und heute soll es gehen um die Verse 6 bis 14. Maleachi 1, 6 bis 14. Ein Sohn soll seinen Vater ehren und ein Knecht seinen Herrn. Bin ich nun Vater? Wo ist meine Ehre? Bin ich Herr? Wo ist die Furcht vor mir, spricht der Herr der Herrscharen? Zu euch Priestern, die ihr meinen Namen verächtlich gemacht habt. Aber ihr fragt, womit haben wir deinen Namen verächtlich gemacht? Damit, dass ihr auf meinem Altar verunreinigtes Brot darbringt. Aber ihr fragt, womit haben wir dich verunreinigt? Damit, dass ihr sagt, der Tisch des Herrn ist verachtenswert. Und wenn ihr ein blindes Tier zum Opfer bringt, ist das nichts Böses? Und wenn ihr ein lahmes oder krankes darbringt, ist das auch nichts Böses? Bringe es doch deinem Statthalter. Wird er Wohlgefallen an dir haben oder dich freundlich beachten, spricht der Herr, der Herrscharen? Und nun besänftigt doch das Angesicht Gottes, damit er uns gnädig sei. Wird er, weil so etwas von eurer Hand geschehen ist, jemand von euch freundlich beachten? Es soll doch lieber gleich jemand von euch die Türen des Tempels schließen, damit ihr nicht vergeblich mein Altarfeuer anzündet. Ich habe kein Wohlgefallen an euch, spricht der Herr der Herrscharen, und die Opfergabe, die von euren Händen kommt, gefällt mir nicht. Denn vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang soll mein Name groß werden unter den Heidenvölkern. Und überall sollen meinen Namen Räucherwerk und Gaben, und zwar reine Opfergaben, dargebracht werden. Denn groß soll mein Name unter den Heidenvölkern sein, spricht der Herr der Herrscharen. Ihr aber entheiligt ihn damit, dass ihr sagt, der Tisch des Herrn darf verunreinigt werden, und die Speise, die von ihm kommt, ist verachtenswert. Und ihr sagt, siehe, ist es auch der Mühe wert? Und ihr verachtet ihn, spricht der Herr, der Herrscher, und bringt Geraubtes und Lahmes und Krankes herbei und bringt so etwas als Opfergabe dar. Sollte ich das von eurer Hand wohlgefällig annehmen, spricht der Herr? Nein. Verflucht sei der Betrüger, der in seiner Herde ein männliches Tier hat und ein Gelübde tut und dann doch dem Herrn ein verdorbenes opfert. Denn ich bin ein großer König, spricht der Herr, der Herrscher, und mein Name ist gefürchtet unter den Heidenvölkern. Ja, wir kommen heute zum zweiten Teil der Predigtreihe über das Buch Maleachi. Am 22. Oktober habe ich bereits über Maleachi 1, Vers 1 bis 5 gesprochen. Und in jenem ersten Teil ging es darum, dass trotz Gottes großer Liebe zu seinem Volk nicht die dem gebührende Gegenliebe des Volkes vorhanden war. Es ging um den Begriff der Liebe in der ersten Predigt. Auch die heutige Predigt hat sozusagen einen Schlüsselbegriff, einen Begriff, der immer wieder vorkommt. Und das ist der Begriff der Ehre. Ehre, das ist ein Begriff, der vielleicht etwas aus der Mode gekommen scheint. Spätestens seit dem Ende der 60er Jahre des vorigen Jahrhunderts waren gerade die Studenten, der eine oder andere hat es vielleicht selber mitgemacht, waren gerade die Studenten bestrebt, viele bisher geehrte Personen und auch Institutionen von ihrem angestammten Sockel zu stürzen. Und der Grundgedanke, der dahinter steht, ist, wir Menschen sind von Hause aus alle gleich Und wenn man den Gedanken dann weiter verfolgt, ist es so, dass wenn ich jemandem dann besondere Ehre zuteil werden lasse, dass in gewisser Weise so ein fragwürdiger Ansatz ist. Ja, es hatte etwas zu tun mit Überordnung, mit Unterordnung. Es hatte auch etwas mit den aus Sicht der Studenten oftmals patriarchalischen Familienstrukturen zu tun. Das heißt, dass die Rolle von Vater und Mutter in der Familie wurde da angegriffen. Oder um es mal auf einen griffigen Begriff zu bringen, es schien zunächst mal so etwas undemokratisch. In diese Reihe etwas misstrauisch beäugter Begriffe gehören auch so Wörter wie die Pflicht oder die Treue oder so manches andere Unwort der Neuzeit. Es gibt jetzt aber ein Problem. Das Problem liegt darin, dass die Bibel die Begriffe aber verwendet. Ja. Und deshalb sollten wir uns auch nicht scheuen, diese Begriffe auch mal etwas näher zu betrachten. Ja, und das heißt hier, ein Sohn soll seinen Vater ehren und ein Knecht seinen Herrn. Bin ich nun Vater? Wo ist meine Ehre? Bin ich der Herr? Wo ist die Furcht vor mir? Spricht der Herr der Herrscher zu euch Priestern, die ihr meinen Namen verächtlich macht. Ob es uns nun passt oder nicht, die Bibel spricht von klaren Strukturen, die das Leben der Menschen bestimmen sollen. Und die kleinste Zelle dieser gesellschaftlichen Ordnung stellt die Familie dar. Und weil das so ist, haben natürlich auch zu allen Zeiten die Herrschenden versucht, auf diese Familienstruktur Einfluss zu nehmen. Im guten wie auch im schlechten Sinne. Und es ist da völlig egal, ob es sich um die Nationalsozialisten handelte oder danach kamen andere Sozialisten, die hatten das Nationale zwar nicht im Titel, aber alle haben versucht, Einfluss zu nehmen auf die Familie. Und wir brauchen gar nicht in die Vergangenheit schauen. Auch in unserer Zeit sind die Familien ja stark umkämpft. Und bisweilen weiß man ja schon gar nicht mehr, was überhaupt eine Familie sein soll. Es gibt ja manchmal so lustige Interviews auf der Straße, erklären Sie mal, was ist, ja, was weiß ich, ein Tischler oder... Und ich behaupte mal, wenn ich jetzt das Wort Familie nehmen würde, kämen da bestimmt auch ganz interessante Sachen bei raus. Sind es etwa ein Vater, eine Mutter und die Kinder? Oder ist Familie einfach das, was ich zur Familie erkläre? Ist es vielleicht ein Haufen von Menschen, die sich mögen und zusammenwohnen? Sind es vielleicht zwei Frauen oder vielleicht zwei Männer, die ein Kind adoptiert haben? Oder ist das vielleicht auch schon total oldschool und man braucht gar keine Kinder mehr für eine Familie? Es gibt da eine Menge Fragen und wenn man, sagen wir mal, in Zeitschriften und Bücher und Verlautbarungen heute reinschaut, da gibt es scheinbar gar keine eindeutigen Antworten mehr. Und gerade diese Beliebigkeit ist ja auch ein Merkmal unserer Zeit. Der Konstruktivismus, die Älteren werden damit erstmal wenig zu tun haben, aber sagen wir mal, diese, man kann fast sagen, Glaubensrichtung diktiert im Moment auch die Ausbildung zum Beispiel der Lehrer an den Universitäten, ist das ein ganz wichtiger Punkt. Also der Konstruktivismus, der alles und jedes lediglich zu einem Konstrukt von Wirklichkeit erklärt, der feiert, so könnte man vielleicht sagen, fröhliche Urstände. Und da alles nur noch ein Konstrukt einer überhaupt nicht mehr festlegbaren Wirklichkeit ist, kann es natürlich auch keine unumstößlichen Wahrheiten mehr geben. Und alle, wie beispielsweise wir Christen, die noch an unumstößliche Wahrheiten glauben, wir sind dann von vornherein suspekt und wir gehören bekämpft. Wenn wir aber treue Nachfolger unseres Herrn sein wollen, so müssen wir an seinem Wort festhalten. welches er uns für alle Zeiten gegeben hat. Und ich glaube, dass nicht die Zeit die Bibel bestimmt, sondern die Bibel bestimmt die Zeit. Wer sich hier nach dem Geist der Zeit richtet, ist und bleibt verloren. Ich werde nicht müde, immer und immer wieder auch unsere eigene nationale Geschichte zu betrachten. Geht nur 100 Jahre zurück. Da sind wir ja im Jahre 1917, da war der Kaiser noch an der Macht. 1918 war der Kaiser weg, da galten plötzlich andere Spielregeln. 1933 kam Hitler an die Macht, da war wieder alles ganz anders. 1945, der Zusammenbruch, die Befreiung, wie immer ihr es nennen wollt. Deutschland war geteilt. Und in der DDR beispielsweise galt wieder was völlig anderes. Jetzt haben wir die Wiedervereinigung und auf einmal sind wieder ganz andere Sachen en vogue. Das heißt, wenn wir uns danach richten, sind wir verloren. Ja, also denken wir doch nur einmal an die antiautoritären, mir kommt noch nicht mal der Begriff über die Lippen, antiautoritären Auswüchse in der Kindererziehung, wie sie in den 70er Jahren populär waren. Was ein Wahnsinn! Aber das Faszinierende ist, dieser Wahnsinn wurde von Experten protegiert, also unterstützt und verteidigt. Bleiben wir also wachsam. Und deshalb lese ich es gerne noch einmal vor. Ein Vater soll seinen, jetzt haben wir es, so ist es heute, Vater soll seinen Sohn ehren, so hätten wir es heute wahrscheinlich. Ein Sohn soll seinen Vater ehren und ein Knecht seinen Herrn. So, lassen wir einmal den Zeitgeist da, wo er hingehört und schauen nur auf das zählt, auf das, was zählt, nämlich Gottes Wort. Gott sagt deutlich, ein Vater soll von seinem Sohn geehrt werden. Hier gibt es keinen Spielraum für vielleicht oder unter bestimmten Umständen. Auch ein Knecht im Übrigen soll seinen Herrn ehren. Punkt. Im zeitlichen Kontext, im zeitlichen Zusammenhang ist natürlich wichtig, und es war und richtig und wichtig, dass Gott hier sehr geschickt die Menschen bei ihrer eigenen Ehre packt. Ja? Also ich sage jetzt mal, jeder richtige Vater und jeder richtige Herr, die werden es mit Sicherheit einfordern, dass man ihnen gegenüber die zu erwartende Ehrerbietung auch wirklich aufbringt. Hier gibt es auch nichts zu diskutieren. Zumindest damals noch nicht. Heute mag das ja sogar, selbst das mag ja heute teilweise anders sein. Aber Gott holt seine Zuhörer genau an dieser Stelle ab. Er sagt da nichts anderes, als dass er von den Menschen zunächst einmal genauso mit Respekt behandelt werden möchte, wie es die Menschen auch für sich einfordern würden. Bemerkenswert ist, dass hier zunächst die Priester angesprochen werden. Es ist bemerkenswert, aber eigentlich, wenn wir vielleicht näher drüber nachdenken, gar nicht so verwunderlich. Es steckt hier einfach die Erkenntnis dahinter, dass vieles Ungemach daher kommt, dass die leitenden Persönlichkeiten den rechten Weg verlassen haben. Umgangssprachlich, wenn das vielleicht klarer ist, spricht man auch davon, dass der Fisch vom Kopf her bestimmt beginnt zu stinken oder für die Freunde militärischer Umschreibungen, im militärischen Bereich sagt man, geführt wird von vorne. Ja, es geht hier um die Führer, die Leiter, die Väter. Im Übrigen glaube ich auch um die Mütter. Die sind da nämlich auch ganz deutlich gemeint. Sie stellen nämlich in traditionellen Familien die Personen dar, die jeden Tag gegenüber den Kindern oder auch einer oftmals kritisch eingestellten Umwelt ihre Frau stehen müssen. Und ob nun die Mütter, die Väter, die Führer, die Leiter, wie auch immer, all diese Personen, die sind im besten Sinne des Wortes Vorsteher. Sie sind mit besonderen Rechten vertraut, tragen deshalb aber auch eine ungleich höhere Verantwortung. Denn auf sie sind die Augen der Welt gerichtet. Und sie sind es, die oftmals für die Welt gleichbedeutend mit Gott und dem ganzen Christentum sind. Und Menschen sehen diese, ich sage jetzt mal, scheinbaren Vertreter Gottes hier auf Erden und ziehen dann ihre Rückschlüsse bezüglich dem Vater im Himmel. Und Genauso sieht es auch mit den Gemeindeleitern und Ältesten aus, mit den Leitern christlicher Hilfswerke oder auch mit den Schulleitungen christlicher Schulen. All diese Personen tragen eine enorme Verantwortung, da sie nicht für sich selber stehen, sondern für einen Namen, der über allen Namen steht. Sie erheben den Anspruch, dass sie Gottes Diener hier auf Erden sind. Und deshalb, liebe Geschwister, sollte man, so lehrt auch die Schrift, solche Posten nicht leichtfertig anstreben. Und wenn man sie innehat, so sollte man sich immer wieder die Frage stellen, um wessen Ehre willen man diesen Auftrag denn nun angenommen hat. Geht es darum, dass ich mich selbst verwirkliche? Höre ich mich gerne reden? Geht es um den Applaus der Menschen, den ich suche und begehre? Hier prüfe sich jeder an dieser Stelle einmal selbst. Hier steht natürlich jetzt noch eine wichtige Frage im Raum. Ich werde sie heute Morgen nur mal anreißen. Es wäre spannend, an der Stelle auch mal weiter zu denken und vielleicht auch mal eine Predigt darüber zu halten. Was mache ich als Gläubiger, wenn ich merke, dass meine Leitung hier auf Abwege gerät? Und ich spreche hier ganz bewusst nicht von einem bösen und einem unangebrachten Richtgeist, der die anderen richtet, damit er sich selbst besser fühlt. Nein, liebe Geschwister, ich spreche hier von Situationen, wo offensichtlich wird, dass hier gegen Gottes Ehre gehandelt wird. Was soll ich tun? Nun, ich glaube, dass das Wichtigste ist, dass man sich zunächst einmal ins Gebet begibt. Bitte Gott, dass er dir dein Herz offenbare, dass du erkennen mögest, wie du es wirklich meinst. Geht es dir in deiner Sorge um Gottes Ehre? Oder um deine eigene Ehre und deinen Ruhm? Und bedenken wir bitte, bevor wir hier voreilig vielleicht zu einem Ergebnis kommen, bitte bedenkt, dass euer Herz, dass unser Herz trügerisch ist. Ja. Und von daher denke ich, sollten wir im Gebet zu Gott gehen, ihm unsere Gedanken offenbaren und unsere Sorgen darlegen. Und darum bitten dann, dass Gott uns zeigen möge, ob wir mit unseren Erkenntnissen richtig liegen und, das ist vielleicht auch ganz wichtig, anschließend auch darum zu bitten, dass Gott uns zeigen möge, wie wir weiter vorgehen sollen. Und ja, es wird unter Umständen dahin kommen, dass absolut klar wird, dass die Leitung wider Gott handelt oder spricht. Dass sie Gottes Ehre mit Füßen tritt. Ja dann. Und stehst du vor der gleichen Situation wie schon unzählige Gläubige vor dir. Es mag dann die Stunde kommen, wo du vor Gott auf die Knie gehst und um seinen Segen, seinen Mut und seine Kraft für dich bittest. Wenn es Gott gefällt, wird er dich als Werkzeug gebrauchen, seine Ehre hier auf Erden wiederherzustellen. Dies mag ein harter, ein steiniger und auch ein Weg voller Versuchungen und Anfeindungen sein. Wir wissen jedoch, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen müssen. Vertrauen wir darauf. Nun kommt in unserem Bibeltext von heute Morgen aber wieder eine Gegenfrage des Menschen. Ich sage jetzt mal des Menschen, es sind zwar hier die Priester, aber ich glaube, die Priester stehen da durchaus auch für Menschen allgemein. Womit haben wir deinen Namen verächtlich gemacht? Das ist eine scheinbar harmlose Frage. Fragen können, liebe Geschwister, so harmlos daherkommen. Die Bibel berichtet immer und immer wieder von Fragen, die dem Herrn Jesus gestellt wurden. Die wenigsten waren als Frage gemeint. Was soll das heißen? Nun, Fragen können mehrere Ziele verfolgen. Die harmloseste Variante ist die, dass jemand wirklich nicht weiß, um was es geht und deshalb um eine Erklärung bittet. Ein Kind beispielsweise kommt zu einem und weiß nicht, wie ein Atomkraftwerk funktioniert. Wenn es bei mir gelandet wäre, hätte es schon ein Problem, weil ich da auch nicht viel erklären könnte. Aber ich weiß, dass, also ich wüsste zumindest, zu wem ich das Kind schicken könnte, damit es dann nachher schlauer ist. Aber auf jeden Fall, die Frage an sich, das ist eine ehrliche Frage, das ist eine wichtige Frage und das ist mit Sicherheit auch eine zielführende Frage. Wenn man die richtig beantwortet hat, weiß das Kind am Ende, wie so ein Ding funktioniert. Solche Fragen sind ganz wichtig. Deshalb darf man auch nie Kindern das Fragen verbieten, das wäre ein Irrsinn. Ich kenne Erwachsene, die sagten, als Kind wurden sie dann immer drangsaliert oder wurde gesagt, frag nicht so viel. Das ist doch völlig verrückt. Kinder müssen auch fragen. Nur so kommen wir im Leben weiter. Nur so lernen wir was. In diesem Sinne gesprochen, wäre die Frage der Priester ehrlich gemeint. Indem sie nämlich ahnungslos vor Gott stehen, wo sie doch scheinbar alles richtig gemacht haben und nun total erstaunt sind, dass Gott hier unzufrieden ist. Ist das hier an der Stelle so? Na, wir werden gleich sehen. Es gibt nämlich noch zwei andere Fragen, Arten von Fragen, die möglich sind. Zum einen eine ganz beliebte, die Fangfrage. Wir alle kennen sie. Ich kenne das selber aus vielen Situationen. Wenn jemand zu mir kommt mit den Worten, ist es eigentlich erlaubt, das? Dann weiß ich ganz genau, irgendjemand hat eine Entscheidung getroffen, dem anderen passt die Entscheidung nicht und ich soll nun in eine Falle gelockt werden, indem ich zum Beispiel sage, nee, das ist nicht okay. So, und dann haben wir schon das Problem. Er hat aber gesagt und sie haben gesagt. So, und wenn wir die Bibel lesen im Neuen Testament, unser Herr Jesus wurde immer und immer wieder mit solchen Fragen konfrontiert. Und deren einziges Ziel war es ja, ihn zu kompromittieren, ihn schlecht dastehen zu lassen, ihn mit dem römischen Recht. Liebe Geschwister, wir könnten das Wort römisch heute streichen. Es mag heute auch Fragen geben, wo wir vielleicht mit dem Recht auf einmal Bekanntschaft machen, ja? Also der Herr Jesus wurde dem Worten Fragen gestellt, wo er mit dem römischen Recht auf einmal in Konflikt kam oder mit den Schriften. Und es gibt eine dritte Version, die kennen wir auch alle. Ich befürchte fast, sie haben wir auch alle schon mal angewendet. Fragen können eine offene Rebellion sein. Ich weiß zwar ganz genau, was von mir erwartet wird, ich stelle jedoch Fragen, um eine Sache zu verzögern, oder um sie am besten ganz zu umgehen. Kinder fahren manchmal genau diese Strategie. Warum soll ich den Tisch jetzt decken? Das bedarf gar keiner näheren Erklärung, ja? Oder auch so eine Frage wie, soll ich nur die Messer holen oder auch die Gabel? Das hat in der Regel nichts damit zu tun, dass hier jemand etwas nicht wüsste. Die Idee dahinter ist jedoch recht einfach. Und manchmal funktioniert es auch. Wenn ich nur Mama oder Papa lang genug mit solchen überflüssigen Fragen löchere oder nerve, dann machen die beiden das vielleicht das nächste Mal selbst. So was mag es geben. Und auch in der heutigen Bibelstelle wird klar, dass es sich bei den Fragen nicht um echte Fragen aus Unwissenheit handeln kann. Im Übrigen, wie auch in meiner ersten Predigt zu dem Thema ausgeführt, stellen wir Menschen Gott naturgemäß diese Fragen nicht von Angesicht zu Angesicht. So, ne? Vielleicht stellen wir sie in unseren Herzen, falls wir uns ertappt fühlen. Ansonsten werden unsere Motive zum Teil auch durch unser Handeln offenbar. So auch hier. Und Gott bringt nämlich jetzt ganz alltägliche Beispiele, woran deutlich wird, worin diese Unehre ihm gegenüber konkret besteht. Damit, dass ihr auf meinem Altar verunreinigtes Brot darbringt. Aber ihr fragt, womit haben wir dich verunreinigt? Damit, schön, Gott hakt hier immer wieder nach. Damit, dass ihr sagt, der Tisch des Herrn ist verachtenswert. Und wenn ihr ein blindes Tier zum Opfer bringt, ist das nichts Böses? Und wenn ihr ein lahmes oder krankes darbringt, ist das auch nichts Böses? Bring es doch deinem Statthalter. Wird er Wohlgefallen an dir haben oder dich freundlich beachten, spricht der Herr, der Herrscher? Nun, Gott macht hier deutlich, dass der Mensch, beziehungsweise hier natürlich jetzt konkret auf die Priester, versuchen, sich dumm zu stellen. Der Mensch, die Priester tun so, als wisse er nicht im Entferntesten, warum Gott denn wütend sein könnte. Augenscheinlich wurde ja dem Gesetz Genüge getan und Tiere wurden geopfert. Also, wo bitteschön ist denn nun das Problem? So mag es vielleicht auf dem einen oder anderen heute Morgen gehen. Wo ist denn das Problem? Möchte man fragen. Du gehst doch schon jeden Sonntag in die Gemeinde, das ist doch schon viel mehr, als die meisten Menschen bereit sind zu geben. Und so hakst du vielleicht im Kopf die Liste ab, die du dann Gott vorlegen kannst. Okay, unter uns. Du könntest bestimmt noch mehr tun und das, was du tust, geschieht oftmals nur mit halber Kraft. Aber wo ist da das Problem? Es mag da ähnlich sein wie mit den erwähnten Opfertieren. Naja, das eine mag blind sein und dem anderen fehlen vier Beine. Aber es sind doch irgendwo noch Tiere. Es gibt natürlich auch noch einen schönen Nebeneffekt. Und der ist, dass die Tiere für mich ja wertlos sind, da sie krank oder gebrechlich sind. Dann doch besser als Opfertiere dem Herrn gebracht. Und hier, liebe Gemeinde, ruft Gott ganz laut Stopp. Er ruft Stopp und er fährt völlig richtig fort, dass wir uns eine solche Respektlosigkeit einem weltlichen Herrscher gegenüber niemals erlauben würden. Dass wir aber, so scheint es, bei Gott alle Hemmungen fahren lassen. Ist das wirklich so, liebe Geschwister? Glauben wir also nicht, dass hier nur die damaligen Priester angesprochen sind? Nein, jeder von uns ist hier angesprochen. Ich war jetzt in der Vorbereitung der Predigt am Überlegen, welches weltliches Beispiel man nehmen könnte. Und mir ist kaum ein weltlicheres eingefallen. Da wird uns das sofort klar. Bei Gott, komischerweise, messen wir oftmals mit einem ganz anderen Maßstab. Der Punkt ist aber meines Erachtens ein ganz entscheidender. Wenn ich im Namen eines anderen auftrete, dann muss ich auch seine Spielregeln beachten. Wenn ich, jetzt kommt das Weltliche, eine McDonald's-Filiale aufmachen möchte. Das geht. So habe ich mich an die Vorgaben des Konzerns zu halten. Da gibt es Verträge und da ist alles vorgeschrieben. Und das Beispiel ist absurd, deshalb habe ich es auch genommen. Und wenn ich plötzlich auf meinen Big Mac 5 Gurken anstatt 3 draufpacke, all das ist geregelt, wie viel Gurken, wie viel Käse, alles wird da genau beschrieben, damit der Big Mac in Moskau genauso schmeckt wie in Wuppertal und in Tokio. Wenn ich mir jetzt also sage, ich packe da 5 Gurken drauf, dann wird das nicht lange gut gehen. Da habe ich einen Anwalt auf dem Hals, der hat gesagt, du hast da was unterschrieben, du richtest dich nicht danach. Und klar, wir werden nicken und werden sagen, ist doch völlig klar, wenn ich unter dem Firmennamen McDonald's ein Restaurant eröffne, dann muss ich mich doch an die Vorgaben halten, alles andere ist doch Betrug. Tja, aber liebe Gemeinde, wie oft wird Gott denn täglich betrogen? Wie oft steht Gott draußen dran und dann machen die Menschen ihr eigenes Ding im Namen Gottes? Das fängt doch schon an der Basis an, oder bei der Basis, nämlich dem Wort Gottes, der Bibel. Welch ein Schindluder wird hier oftmals getrieben. Aber für Gott ist das kein Kavaliersdelikt. Ich habe ein Beispiel mal rausgenommen, das ist, kennt ihr alle, Offenbarung 22, einfach zu finden. Das letzte Buch der Bibel, die letzten Worte, da heißt es ab Vers 18, fürwahr, ich bezeuge jeden, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört. Da ist natürlich zunächst einmal die Offenbarung gemeint, das ist mir klar, trotz allem. Wenn jemand etwas zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen zufügen, von denen in diesem Buch geschrieben steht. Und wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten des Buches dieser Weissagung, so wird Gott wegnehmen seinen Teil vom Buch des Lebens und von der heiligen Stadt und von den Dingen, die in diesem Buch geschrieben stehen. Und ich glaube, pass pro toto, also ein Teil steht für das Ganze, was die Bibel uns hier sagen will. Es geht hier schlicht darum, wie wir mit Gottes Wort, wie wir mit Gott selbst umgehen. Die Bibel ist ja kein Selbstbedienungsladen, wo ich mir nehme, was mir passt. Und das, was mir nicht passt, das lasse ich dann liegen oder ich verspotte es am Ende sogar. Aber genau das, liebe Geschwister, passiert heute. Es wird sich oft eine eigene Bibel zusammengebastelt. Wir schauen uns an, was der Zeitgeist vorgibt, und alle diesem nicht genehmen Bibelstellen werden einfach ausgeklammert. Aber so lässt sich Gott nicht verspotten. Wenn wir Gott auf unsere Einrichtungen schreiben, und da ist es völlig egal, ob es eine Gemeinde ist, ein Hilfswerk oder eine Schule oder was euch immer einfallen mag, dann müssen wir auch seine Vorgaben, seine Spielregeln anerkennen. Oder, um mit dem Herrn Jesus selbst zu sprechen, Lukas 6, was nennt ihr mich aber Herr, Herr, und tut nicht, was ich sage? Es geht hier schlicht darum, dass wir Gott Ehre entgegenbringen. Dadurch, dass wir seine Spielregeln anerkennen und nicht versuchen, so wie die Priester in unserer heutigen Bibelstelle, Gott am Ende noch zu veräppeln. Ja, darum geht es. Wir verkaufen Gott damit für dumm. Und deshalb auch dieses völlig absurde Beispiel. Selbst bei einem Big Mac, einem Burger, würden wir uns das nicht trauen. Aber bei Gott, dem Erschaffer dieser Welt, scheinbar schon. Was für ein Wahnsinn, liebe Geschwister. Und falls jetzt jemand vielleicht immer noch im Stillen da sitzt und glaubt, dass das Ganze für Gott doch bestimmt nicht so schlimm sei, möchte ich gerne noch eine Bibelstelle anführen, die mir bei der Vorbereitung in den Sinn gekommen ist. Apostelgeschichte 5. Ananias und Sapphira. Ein Mann aber mit Namen Ananias verkaufte ein Grundstück zusammen mit seiner Frau Sapphira und schaffte etwas von dem Erlös für sich beiseite mit Wissen seiner Frau, und er brachte einen Teil davon und legte ihn den Aposteln zu Füßen. Petrus sprach aber: Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, sodass du den Heiligen Geist belogen hast und von dem Erlös des Gutes etwas für dich auf die Seite geschafft hast? Hättest du es nicht als dein Eigentum behalten können? Und als du es verkauft hattest, war es nicht in deiner Gewalt? Warum hast du denn in deinem Herzen diese Tat beschlossen? Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Als aber Ananias diese Worte hörte, fiel er nieder und verschied. Und es kam große Furcht über alle, die dies hörten. Seine Frau kommt dann auch noch. Ihr wisst, wie die Geschichte weitergeht. Um was geht's hier überhaupt? Nun, es geht hier ganz simpel um Gottes Ehre. Die beiden haben ja Gott verhöhnt. Sie haben ihn betrogen und belogen. Und was wichtig ist, niemand hat sie dazu gezwungen, Geld abzugeben. Niemand. Keiner, auch Gott nicht, hätte ihnen einen Vorwurf gemacht, sofern sie ihr Geld behalten hätten. Aber sie haben Gott mit ins Spiel gebracht und haben sich auf Gottes Kosten eigene Ehre verschaffen wollen. Das war ihr Problem. Und so ist es auch mit den Dingen, die wir tun. Wenn ich eine christliche Bücherstube aufmache und mir sozusagen Gottes Namen und seine Ehre dafür leihe, dann habe ich eine besondere Verantwortung. Wenn ich dann den Playboy und Wasserpfeifen im Laden verkaufe, dann spucke ich im übertragenen Sinne Gottes Ehre ins Gesicht, weil das Zeug da nichts verloren hat. Wenn ich eine christliche Schule gründe, dann muss ich darauf achten, dass auch Jesus Christus in diesen Mauern lebt. Ich habe mir Gottes Namen und seine Ehre geliehen. Niemand hat mich, ähnlich wie bei Ananias und Sapphira, gezwungen, eine solche Schule aufzumachen. Aber wenn ich sie aufmache, dann habe ich eine riesengroße Verantwortung, darauf zu achten, dass sein Name nicht verunehrt wird. Und so, liebe Geschwister, ist es auch mit einer Gemeinde. Bruder Werner betont das auch immer wieder völlig zu Recht in den Predigten. Wir müssen uns als Gemeinde auf Gott, den Herrn, gründen und auf seine Ehre schauen. Es geht hier nicht um unsere ganz persönlichen Wünsche und Vorlieben, Lieben. Es geht um Gott. Was willst du, Herr, was wir tun sollen? Sollte immer unsere erste Frage sein. Auch eine Sache, die ich immer und immer wieder aufs Neue zu lernen habe. Und Gottes Willen finden wir in der Bibel. Also muss auch die Verkündigung des Wortes Gottes bei uns an erster Stelle stehen. Und hier meine ich das ganze Wort Gottes. Keine herausgegriffenen Einzelteile, die mir gut gefallen. Nein, Wie es heißt in 2. Timotheus 3, Vers 16. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Und hier, das ist faszinierend, wenn man sich mit der Bibel beschäftigt, wird man merken, dass wenn man ein oder zwei Worte unterschiedlich betont, die Sache in eine oder eine andere Richtung geht, aber ich bin mir sicher, dass Gott in seiner Weisheit all diese Dinge mit einbezogen hat und bedacht hat. Hier gibt es nämlich zwei mögliche Betonungen, die beide richtig, die beide wichtig und die beide beachtenswert sind. Alle Schrift ist eingegeben. Das soll heißen, dass es keinen Teil der Heiligen Schrift gibt, den ich bei meinen Predigten weglassen darf. Oder, das wissen wir alle, ich kann auch auf der anderen Seite vom Pferd fallen. Es gab auch Teile geben, die ich vielleicht zugunsten anderer Teile immer und immer wieder in den Vordergrund schiebe und somit die Bibel in ihrer Gesamtheit in eine Schieflage bringe. Und die zweite Betonung in dem Satz liegt auf alle Schrift ist von Gott eingegeben. Und hier ist wichtig zu bemerken, dass die Schrift göttlichen Ursprungs ist. Menschen haben es von Gott inspiriert aufgeschrieben. Diese Setzung ist ganz wichtig. Ich bin da bereits im ersten Teil der Predigt drauf eingegangen. Und nur wenn wir hier klar und eindeutig bleiben, bringen wir Gott Ehre entgegen. Und täuschen wir uns hier nicht. Wenn wir Gottes Namen gebrauchen, dann müssen wir das auch in seinem Sinne tun. Ansonsten versündigen wir uns an Gott und an seiner Ehre. Und deshalb fährt der Herr nun auch in der Bibelstelle fort und nun besänftigt doch das Angesicht Gottes, damit er uns gnädig sei. Wird er, weil so etwas von eurer Hand geschehen ist, jemand von euch freundlich beachten? Es soll doch lieber gleich jemand von euch die Türen des Tempels schließen, damit ihr nicht vergeblich mein Altarfeuer anzündet. Ich habe kein Wohlgefallen an euch, spricht der Herr der Herrscher, und die Opfergabe, die von euren Händen kommt, gefällt mir nicht. Denn vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang soll mein Name groß werden unter den Heidenvölkern. Und überall sollen meinem Namen Räucherwerk und Gaben, und zwar reine Opfergaben, dargebracht werden. Denn groß soll mein Name unter den Heidenvölkern sein, spricht der Herr der Herrscher. Ihr aber entheiligt ihn damit, dass ihr sagt, der Tisch des Herrn darf verunreinigt werden und die Speise, die von ihm kommt, ist verachtenswert. Und ihr sagt, siehe, ist es auch der Mühe wert? Und ihr verachtet ihn, spricht der Herr der Herrscher, und bringt Geraubtes und Lahmes und Krankes herbei und bringt so etwas als Opfergabe dar. Sollte ich das von eurer Hand wohlgefällig annehmen, spricht der Herr? Nein. Verflucht sei der Betrüger, der in seiner Herde ein männliches Tier hat und ein Gelübde tut und dann doch dem Herrn ein verdorbenes opfert. Denn ich bin ein großer König, spricht der Herr der Herrscher, und mein Name ist gefürchtet unter den Heidenvölkern. Haben wir es gehört? Verflucht sei der Betrüger, spricht Gott. Es ist kein Kavaliersdelikt, Gottes Name zu missbrauchen. Es ist kein Kavaliersdelikt, Gott die ihm gebührende Ehre zu versagen. Wir leben natürlich heute nicht mehr unter dem Gesetz des alten Bundes und brauchen keine Tieropfer mehr darzubringen. Aber auch wir bringen Gott täglich Dinge dar. Gott hat dich vor Grundlegung der Welt erwählt, sofern du ein Kind seiner Herde bist. Wie gehst du tagtäglich damit um? Vielleicht wissen deine Freunde und Arbeitskollegen davon, dass du ein Christ bist. Verhältst du dich entsprechend? Kannst du abends den Tag Revue passieren lassen und vor Gott bekennen, ja Herr, dein Name soll erhoben werden über alle Namen. Ich danke dir, dass ich heute diesem Ziel habe dienen dürfen. Wie gehen wir als Gemeinde damit um? Wenn Gäste unsere Räume hier besuchen, wenn im Internet Menschen unsere Predigten hören, steht hier immer Gottes Ehre im Mittelpunkt? Nun lasst uns dafür beten, dass dies so sei, in unserem alltäglichen Leben als auch hier in unserer Gemeinde. Und lasst uns heute Morgen demütig werden, da, wo wir merken, dass wir Gottes Ehre nicht genug im Blick hatten. Danken wir Gott dafür, dass er uns die Augen geöffnet hat, und bitten wir ihn darum, uns in Zukunft zu stärken und uns bereit zu machen, seinen Willen, seine Ehre in den Mittelpunkt zu stellen. Und das Wunderbare an diesem Gebet ist auch, dass es für Kinder Gottes und für alle anderen, die vielleicht heute Morgen zum ersten Mal etwas von Gott und seiner Ehre gehört haben, gilt. Jeder, der diese Botschaft heute Morgen vernommen hat, kann, darf und sollte vor Gott treten und ihn bitten, ihm die Augen zu öffnen. Noch ist Gnadenzeit, liebe Geschwister. Noch können wir mit unseren Verfehlungen vor Gott treten und ihn um Verzeihung bitten. Und ich möchte schließen mit den wunderbaren Worten aus 1. Johannes 1, ab Vers 5. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis ist. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Und jetzt kommt dieser wunderbare Satz, den man auswendig kennen sollte. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Amen.